Auch der Siegeszug der Menschenrechte, der eigentlich erst so in den späten 70ern beginnt, brauchte eine Machtbasis. Und diese Machtbasis war einfach die liberale Ökonomie, die wir hatten. Und das muss man leider, das tut den Menschenrechten an sich keinen Abbruch als ideelle Ziele. Und der Punkt ist dann einfach ein anderer. Man muss für die eine neue Basis finden.
Herzlich willkommen zu Jacobin Talks. Hallo Matthias.
Hallo Matthias.
Heute ist Matthias Goldmann zu Gast. Er ist Professor für internationales Recht und ich verfolge seine Beiträge schon länger auf X und lese seine Beiträge beim Verfassungsblog, wo er immer wieder Stellung bezieht zu aktuellen juristischen Fragen, etwa zum AfD-Verfassungsverbot oder auch zur Frage der deutschen Staatsräson. Wir wollen heute aber über das Völkerrecht sprechen, denn auch dafür bist du Experte und wie wir ja alle, wenn wir die Nachrichten mitverfolgen, ja, eigentlich wahrnehmen müssen, ist es gerade so, dass das Völkerrecht von verschiedensten Seiten unter Beschuss steht. Das liegt an den aktuellen Kriegen und Krisen, die wir jetzt hier nicht nochmal alle benennen müssen. Aber Matthias, vielleicht kannst du uns mal einen kleinen Überblick geben oder auch mal so ein bisschen in die Thematik einführen. Würdest du sagen, dass das Völkerrecht gerade in besonderer Weise unter Druck steht?
Ja. Allerdings nicht deswegen, weil wir Völkerrechtsverstöße öffentlich diskutieren, sei es der Krieg gegen Iran, Venezuela, Kuba, auch das oft vergessen wird und so. Denn das gab es schon immer. Also eigentlich ist die Geschichte des Völkerrechts seit 1990, wenn man will, eigentlich auch schon seit 1945, eine Geschichte der Völkerrechtsverletzung durch die Großmächte. Schon in Vietnam haben die USA angegriffen auf einer Grundlage, die, wie wir heute wissen, erfunden war. Man hat da einen Zwischenfall fingiert. Und das zieht sich seit 1990 ja durch. Ich meine, man muss nur an den Irakkrieg denken. Für mich war das ein Event über das, oder na, Event ist schlecht gesagt, aber ein historisches Ereignis, über das ich ja politisch in einer gewissen Weise auch sozialisiert und sensibilisiert wurde. Und das gab es schon immer, dass die Großmächte dieses Völkerrecht in gewisser Weise gebrochen haben und sowas wie das Gewaltverbot eigentlich eher für die Staaten in der Peripherie und in der Mitte und so galt, die sich dann daran halten müssen. Also daran kann man es nicht festmachen. Was aber wirklich sich geändert hat, das ist, dass die USA ihre bisherige Ankerfunktion, die sie seit 1990 spätestens inne gehabt haben, nicht mehr wahrnehmen und auch nicht mehr wahrnehmen wollen. Und zwar auch nicht nur aufgrund der Laune von Herrn Trump, sondern aus strukturellen Gründen. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Man muss schon sehen, dass das Völkerrecht, das sich um 1990 herum formierte, auf eine gewisse politische Ökonomie gegründet war, die Liberalisierung der wirtschaftlichen Beziehungen in den Mittelpunkt des US-Interesses stellte. Und das hing damit zusammen, dass auch einfach die US-Ökonomie damals noch von einer wesentlich geringeren Konzentration geprägt war. Das war eine dispersere Ökonomie sozusagen. Also die Firmen waren kleiner, die Marktkapitalisierung war nicht so hoch, sie waren nicht so verbunden, was ja heute über dieses Asset Manager passiert. Da gibt es übrigens tolle Forschung unter anderem von Benjamin Braun dazu, wie sehr sich da inzwischen Macht konzentriert hat. Genau, und lange Rede, kurzer Sinn, also diese Ökonomie von 1990 sah eigentlich in einer generellen Liberalisierung einen Vorteil. Man dachte, man ist gut für den Weltmarkt gerüstet, man ist technologisch überlegen, man hat höhere Standards, man kann da gut bestehen. Und das hat auch eine Weile gut geklappt, nur es ist inzwischen so, dass diese politische Ökonomie einfach gekippt ist. Man hat diese große Konzentration und inzwischen gibt es einfach Unternehmen, die sind nicht mehr darauf angewiesen, dass sozusagen rechtsstaatliche Regeln ihnen zu ihrem Durchbruch verhelfen, sondern die können im Prinzip durch die ja illegitime Beeinflussung von Politik, wie auch immer sich das dann abspielt, ob über legale Wahlkampfspenden oder auch nicht, sich sozusagen Vorteile erschaffen und sind nicht mehr darauf angewiesen auf dieses, ich würde mal sagen, liberaldemokratische internationale Recht, das man bisher immer hatte. Und damit fällt letzten Endes auch das Interesse der USA weg, und zwar wirklich auch in struktureller Weise an einer regelbasierten Rechtsordnung. Das muss man sich schon mal klar machen. Und übrigens ist das alles auch so in dieser nationalen Sicherheitsstrategie niedergelegt von 2025. Daran sieht man, das ist ja ein sehr überlegtes, sehr reflektiertes Dokument, ja, und das also von langer Hand wahrscheinlich auch schon geplant war. Es sind nicht nur die Launen von Trump sozusagen das Problem, sondern es gibt wirklich einen Strukturwandel in der US-Ökonomie, ja, der das bisherige Recht
obsolet macht. Okay, aber da würdest du sagen, es ist das, lass uns da mal tiefer einsteigen, weil du sagst jetzt, es gibt dann quasi, wenn ich dich richtig verstehe, Kapitalfraktionen, die sozusagen nicht mehr ein Interesse haben daran, dass das Völkerrecht, so wie es wie auch immer funktioniert hat seit den 90ern, ja, oder sich konstituiert hat, dass das für die nicht mehr richtig im, genau, dass sich da was verändert hat strukturell. Ja.
Genau.
Weil das musst du mal näher erklären, weil bei Völkerrecht, da denken wir ja jetzt vielleicht so, genau, an, wenn man jetzt, wie ich jetzt ein naiver Beobachter von außen ist, denkt man ja an, genau, Gewaltverbot sozusagen. Ja,
genau,
ne? Also,
genau, also das Gewaltverbot
ist natürlich, was hat das mit Ökonomie zu tun und mit Firmen?
Unglaublich viel. Die Fragen wie Gewaltverbot und so weiter, auch wie militärische Konflikte geführt werden und so weiter, hat sehr viel damit zu tun. Bisher war es so eigentlich, dass ein Interesse bestand an einer liberalen Ökonomie. Mhm. Also so um 1990 hat sich das eben ergeben. Und diese liberale Ökonomie, diese globalisierte Welt, die ist ja dann auch entstanden. WTO, Investitionsschutzverträge, Kapitalverkehrsfreiheit oder also das Ende von Kapitalverkehrskontrollen und so weiter. Und das war natürlich sicherheitspolitisch durch die USA gedeckt. Da war das Gewaltverbot ein wichtiger Aspekt, der aber vor allem für die anderen galt und nicht für die USA. Die USA haben das gesichert. Da war übrigens auch die weltweite Verbreitung von Demokratie ein wichtiger Aspekt, denn das hat Staaten gegenüber wirtschaftlichem Einfluss geöffnet, muss man auch sagen. Also ein Diktator kann sein Volk einfach unterdrücken, ein demokratisch gewählter Politiker muss liefern und damit war er in gewisser Weise abhängig von ausländischen Investoren. Das waren ja auch sehr abhängige Ökonomien, die letzten Endes auch das Kapital und so weiter und die Handelsbeziehungen brauchten und so weiter und so fort. Man sieht eigentlich, also diese ganze Welt ab 1990 war schon auch eingerichtet auf eine politische Ökonomie und ist auch davon darüber zu verstehen. Und jetzt ist einfach eben der Punkt, wir haben diese hohe Marktkonzentration. Wir haben Unternehmen, die sehen ihr Heil und ihr Wachstum eigentlich nicht mehr irgendwie im Freihandel, sondern eigentlich eher in dem, dadurch, dass sie einen Vorteil für sich gewinnen können, indem sie die Politik beeinflussen. Das könnten die Tech Bros sein, wo man hier ganz klar sieht, die Tech Bros, wo man hier ganz klar sieht, die haben sozusagen Trump auf ihre Seite gezogen, dass er endlich mal diese Digitalregulierung in der Europäischen Union schleift. Das wäre ein ganz konkretes Beispiel. Dann geht es auch um strategische Interessen, wie zum Beispiel Ressourcen, die seltene Erden oder was auch immer das sein mag, oder auch fossile Energie. Auch da sieht man, dass die National Security Strategy sogar das aufgenommen hat und gesagt hat, wir müssen im Prinzip für unsere Unternehmen unter Umständen auch sogar Gewalt einsetzen, um den Zugang zu den entsprechenden Ressourcen zu schaffen. Das steht da so drin. Und da ist natürlich völlig klar, dass das etwas ist, das man relativ schwer über ein regelorientiertes Völkerrecht oder auch sogar über, ich würde mal sagen, normale, legitime, demokratische Prozesse erreichen kann, in denen sowas wie Krieg immer unglaublich unpopulär ist, ob das nur in den USA ist oder hier. Also da ist eigentlich schon eingepreist, dieser Verlust an Demokratie, dem ein Verlust an Regelorientiertheit im Völkerrecht entspricht.
Ja, das ist total interessant. Ich denke nur sozusagen dann drüber nach, warum hat sich dieser Shift dann jetzt so vollzogen, wie du es sagst, weil man könnte ja sagen, ja gut, also unter Biden jetzt, die letzte Administration der USA, waren die Kapitalinteressen jetzt ähnlich sozusagen, da hat man noch gewissermaßen mehr den Schein oder sozusagen die alte Rhetorik, um es mal so zu sagen, bemüht, ne, des Völkerrechts, der regelbasierten Ordnung, der Demokratisierung. Also warum bricht es denn mit Trump so?
Ja,
oder
das ist eine gute Frage. Das Verhältnis? Also zunächst mal, die Bidensche Politik ist nicht so fundamental, in gewisser Hinsicht nicht so fundamental anders als die Politik von Trump 1 oder Trump 2. Zum Beispiel, was das Welthandelsrecht betrifft. Übrigens, da gab es Prozesse, die auch schon Obama angefangen hat. Also Obama versuchte zunächst nochmal, die multilaterale Welthandelsordnung umzustricken auf eine stärker US-konzentrierte Variante. Das war TTIP und TIPP. Das ist letzten Endes gescheitert aus ganz verschiedenen Gründen, auch aus internen Gründen. Und letzten Endes sieht man schon eigentlich seit Obama auch eine Abkehr von dem weltweiten Handelssystem, von der weltweiten Liberalisierung, an der sich unter Biden nichts geändert hat. Und Biden war natürlich ganz anders vom Stil her. Er war natürlich jemand, der nicht jetzt also offensiv diese Gelüste auf zum Beispiel Grönland und so weiter artikuliert hat. Und das hätte er wahrscheinlich nicht gemacht. Aber trotzdem, man hat ja auch bei Biden gesehen, wie schwer es sich tat, zum Beispiel die Unterstützung für die Ukraine zu mobilisieren. Innerhalb der USA, auch selbst im eigenen Lager. Und da sieht man einfach, Da hat sich etwas grundlegend geändert an den Interessenstrukturen. Und letzten Endes muss man auch sagen, auch wenn Trump einen Nachfolger bekommt, der wieder eher ist wie jemand wie Biden, wird auch der Unterschiede im Stil machen können. Er muss nicht immer ständig illegale Kriege anfangen und so weiter. Oder sie, vielleicht ist er auch mal eine Frau. Letzten Endes an diesen fundamentalen Interessen wird sich nichts ändern. Es wird sich nichts daran ändern, dass die USA kein Interesse mehr haben, den Anker einer Weltordnung, wie wir sie seit ungefähr 1990 kannten, nochmal zu spielen. Den werden sie nicht mehr spielen auf diese Weise.
Lass uns vielleicht dann nochmal ein Stück weit zurückgehen historisch und uns schon nochmal angucken, wie das Völkerrecht eigentlich entstanden ist, weil für viele, wir sind jetzt eingestiegen, du hast uns erklärt, okay, es gibt sozusagen, eigentlich ist das Völkerrecht, wie es sich seit 1990 konstituiert, da geht es eben viel um, auch um ökonomische Interessen, um eine Welthandelsordnung etc. pp. Wir haben ja aber auch gewissermaßen, wenn man jetzt die Historie des Völkerrechts anguckt, ja einfach auch eine politisch-emanzipatorische Tradition, die eben mit den Nürnberger Prozessen, sag ich mal, jetzt salopp beginnt. Es gab schon vorher sozusagen das Recht, aber da konstituiert sich ja eigentlich ein Völkerrecht, das eigentlich auch so, genau, eine internationale Gerichtsbarkeit für Kriegsverbrechen und so weiter etablieren will und das eine andere Friedensordnung stiften will. Also in welchem Verhältnis stehen denn diese beiden, nennen wir es mal Tradition oder Hinsichten, in denen dieses Recht existiert?
Die gibt es schon lang. Also es gibt immer diese andere Tradition. Es gibt auf der einen Seite diese Tradition des Großmachtdenkens. Die haben wir schon irgendwo im 19. Jahrhundert, nicht? Und das war ein sehr einseitiges Völkerrecht. Da haben die Europäer im Prinzip die Sache abgekartet und so. Und das war für alle anderen, für alle, die nicht zu dem erlauchten Kreis der zivilisierten Nationen, wie man sie damals nannte, gehörten, eigentlich eine relativ schlechte Ordnung und so. Und dann gibt es immer schon Anfechtungen dagegen. Und es gibt natürlich dann eigentlich schon sehr früh nach dem Ersten Weltkrieg die Versuche, eine wesentlich gerechtere internationale Ordnung zu machen. Das hing auch damit zusammen, dass nach dem Ersten Weltkrieg in vielen Ländern andere Schichten, würde ich mal sagen, an die Macht kamen. Also diese Massendemokratisierung in vielen Ländern beginnt ja durch diese Revolutionen, die oder auch Verfassungsänderungen, die um diesen Dreh stattgefunden haben. Viele davon dann auch erst irgendwie in den 20ern oder 30ern. Und viele davon sind natürlich gescheitert, das ist auch klar. Aber da gab es dann neue Versuche. Aus diesem Geist heraus ist ja dann so etwas entstanden wie die Internationale Arbeitsorganisation. Man gesagt hat, man muss im Prinzip eine gerechte wirtschaftliche Ordnung schaffen, damit man auch eine Friedensordnung schaffen kann. Übrigens auch ein Gedanke, der sich zum Teil leider bei sehr wenigen deutschen Politikern der damaligen Zeit wiederfand. Aber ein Beispiel dafür wäre der Reichskanzler Hermann Müller, der das relativ konsequent vertreten hat, der das schon damals, als er dann die Flüchtlinge aus dem Elsass kam, dass sie wieder französisch geworden ist, und der kam aus Mannheim nicht, der hat es erlebt und ihn gefragt haben, was wird denn eigentlich aus Deutschland? Wird es uns irgendwann mal wieder gut gehen? Mhm. Hat er ihnen gesagt, es wird uns dann gut gehen, wenn in Südfrankreich die Felder blühen.
Ja.
Wie eine wirtschaftlich stabile Ordnung eigentlich und eine andere politische Ökonomie dann letzten Endes auch eine andere Friedensordnung begründen könnte. Und das gab es schon immer, auch bei den Amerikanern gibt es diesen Widerspruch zwischen Isolationismus und Internationalismus und so. Und das funktionierte ab und zu mal wieder episodisch gut, aber letzten Endes sind diese Versuche nach einer egalitäreren, nicht zu sehr von Großmächten dominierten Politik auch nach dem Zweiten Weltkrieg dann irgendwann gescheitert. Da gibt es verschiedene Punkte, wo man jetzt ansetzen könnte, sodass wir dann schließlich nach 1990 diese doch sehr stark auf das US-Interesse ausgerichtete Ordnung hatten.
Klar, ja. Und jetzt ist ja, das ist sozusagen ja deine Herangehensweise, die du ja hier sehr stark macht. Es gibt diese Friedensordnung nicht ohne sozusagen die materielle, ökonomische, wie soll ich sagen, nennen wir es mal Gleichheit, ja, wie du es gerade erläutert hast. Jetzt ist aber ja, also vielleicht auch nochmal historisch gefragt, also ne, es gab sozusagen die Nürnberger Prozesse, es gab sozusagen, das ist ja ein historisches Novum trotzdem gewesen, ja, also dass man sagt, man stellt jetzt hier Kriegsverbrecher, man macht jetzt hier eine internationale Gerichtsbarkeit etc. pp. Da ging es sozusagen, also da habe ich gerade noch so ein bisschen eine Schwierigkeit, um das genau zu verstehen. Das ist ja, also diese beiden Dimensionen, die ich gerade versucht aufzumachen, da haben wir eine Rechtsordnung und diese ökonomischen Prinzipien, also diese Voraussetzung dafür, dass diese Rechtsordnung sozusagen besteht oder dann auch in der Historie tragfähig ist, die sind ja nochmal was anderes. Oder gibt es da sogar in Link, also sind die verbunden und wenn wie?
Die sind schon verbunden auf eine komplexe Weise. Das ist auch in der Wissenschaft relativ gut untersucht. Und ich muss da vorausschicken, ich finde also diese emanzipatorische Seite des Völkerrechts wie auch des Verfassungsrechts enorm wichtig. Die hat einen Selbstwert. den ich in keiner Weise irgendwie in Abrede stellen möchte. Das sind fundamentale Überzeugungen, zu denen ich festhalte. Man muss gleichzeitig sehen, diese universellen Gedanken konnten sich meistens nur irgendwie im Schlepptau von wichtigen Interessen durchsetzen. Ob das nun die Siegermächte in Nürnberg waren, was nichts daran ändert, dass das Recht, das dort gesprochen war, gerecht war und gerechtfertigt war. Ja, das ist keine, also das als Siegerjustiz zu verkaufen, ja, ist auch juristisch eigentlich nicht tragfähig und so weiter. Und das, ich will das in keiner Weise kritisieren, aber man muss schon sehen, das war letzten Endes, das brauchte eine Machtbasis. Auch der Siegeszug der Menschenrechte, der eigentlich erst so in den späten 70ern beginnt, brauchte eine Machtbasis. Und diese Machtbasis war einfach die liberale Ökonomie, die wir hatten. Und das muss man leider, das tut den Menschenrechten an sich keinen Abbruch als ideelle Ziele. Und der Punkt ist dann einfach ein anderer, man muss für die eine neue Basis finden.
Ja gut, jetzt ist sozusagen ja die liberale Ökonomie ist ja jetzt ein sehr breiter Begriff, ne? Und sozusagen, und da kommen wir ja eigentlich zu dem, was wir am Anfang besprochen haben. Vielleicht kannst du das auch nochmal ein Stück weit erläutern. Also was bedeutet es, die WTO als internationale Handelsordnung, keine Ahnung, zu etablieren, vor allem für Länder des globalen Südens, weil wenn wir jetzt, ich spiele mal ein bisschen Advocatus Diaboli, ja, also wenn man jetzt als Liberaler könnte ich ja jetzt einfach sagen, ja gut, Matthias, also das Völkerrecht entsteht, universelle Rechte, jetzt auch auf der internationalen Ebene ist doch wunderbar, und dann haben wir die liberale Ordnung, Freiheit, Gleichheit, Bentham, wie Marx sagt, sozusagen jetzt auf der ganzen Erde, also es etablieren sich sozusagen Märkte und Globalisierung war doch auch super, hat 1000 Menschen aus der Armut gehoben und so weiter und so fort, also wo ist das Problem?
Ja, wo ist das Problem? Das war eine Ordnung, die war gebaut auf den Gedanken des Trickle-Down. Also wenn der Kuchen größer wird, bekommen auch die unten was ab. Und das ist einfach eine Sache, die hat so nicht geklappt. Und warum das nicht geklappt hat, das ist in der Entwicklungsökonomie ja schon lange gut untersucht. Ich bin kein Entwicklungsökonom, ich kann das nur rezipieren, aber man sieht einfach, es gibt Abhängigkeiten, die durch so eine liberale Ökonomie unter Umständen sogar verschärft werden, aber auf jeden Fall nicht beseitigt werden. Nicht? Mächtige Akteure haben oftmals wenig Interesse daran, dass ihnen Konkurrenz erwächst. Deshalb wissen sie, dass sie zum Beispiel exklusive Verträge abschließen, dass sie sich sozusagen so einnisten, dass eine Konkurrenz dort oftmals nicht entstehen kann. Das kann man für verschiedene Märkte durchdeklinieren. Seien das nun Bananen oder Kakao oder sonst was, wo man einfach sieht, dass die Lieferbeziehungen eigentlich so konzipiert sind, dass da so eine richtige Konkurrenz eigentlich nicht entstehen kann. Das ist ein abgekartetes Spiel. Und damit entfällt dann aber auch irgendwie diese Basis, damit verstärkt oder bestätigt man eigentlich nur bestehende Abhängigkeiten. Und das ist eigentlich generell das Problem daran, dass irgendwie dieser Trickle-Down nicht funktioniert hat. Und natürlich haben in den letzten Jahrzehnten viele Menschen wirtschaftliche Fortschritte erlebt, gerade auch in Schwellenländern. Da muss man aber sehen, also dasjenige Schwellenland, das am erfolgreichsten war, das ist China. Und das hat eben gerade das Gegenteil von dem getan, was man gepredigt hat, in vieler Hinsicht. Da gibt es ja dann viele Untersuchungen, die das zeigen, wie das auch strittig diskutiert wurde in China. Nicht Isabelle Weber wäre da eine ganz wichtige Stichwortgeberin. Und so gesehen muss man sagen, es war doch eine Ordnung, die vor allem auf den Vorteil der westlichen Länder gegründet war. Und wenn man jetzt auch so ansieht, wie sich auch dort zum Beispiel die Ungleichheit verschärft hat, dadurch dann sieht man, dass das natürlich nur für einige funktioniert hat. Ja. Und insgesamt auch in den westlichen Ländern eigentlich eher die Schere auseinandergegangen ist. Die Globalisierungskritik ist ja eigentlich alt. Da.
Jetzt haben wir sozusagen festgestellt, dass wir auf der einen Seite die emanzipatorische Seite des Völkerrechts haben. So, wir haben aber auch gesehen, und das hast du wunderbar erläutert, wie die eigentlich beruht auf einer internationalen Wirtschaftsordnung letztendlich, deren Hegemon die USA eben war, wahrscheinlich noch ist, oder wir befinden uns eben gerade in einer Übergangsphase. Jetzt war es auch so, das hast du am Anfang des Gesprächs gesagt, dass es diese Art von Selektivität in der Anwendung des Völkerrechts auch von Anfang an gab. Also gerade wenn es eben um Kriege des Hegemons der USA ging, wie Vietnam sozusagen, oder aber auch in anderen Fällen. Ne? Und daran sieht man ja, dass gewissermaßen, wenn wir jetzt sozusagen uns die juristische oder die politisch-juristische Seite noch mal stärker angucken als die ökonomische, dass man auch auf dieser Ebene gewissermaßen immer schon auch das Problem hatte eben der Selektivität der Anwendung und dass es eigentlich keine Weltpolizei oder keinen Weltstaat gab, der das quasi durchsetzen konnte. Jetzt sagst du aber, okay, das ist heute genauso, das war schon immer so. Also gibt es da ein Problem? Also wie wird sich das jetzt entwickeln? Siehst du da überhaupt ein Problem?
Ja, natürlich ist das ein Problem. Also diese selektive Anwendung des Völkerrechts ist das Resultat davon, dass es immer irgendwie dominierende Mächte gibt, irgendwie Großmächte, ob es nur zwei sind oder eine oder so, die letzten Endes da Rosinen picken. Und bisher die letzten Jahre sind wir da sozusagen im Windschatten der Großmacht gefahren, gesegelt und das hat uns nicht sehr stark tangiert. Andere hat das viel mehr tangiert. Also alle, die von dem Irakkrieg betroffen waren und auch von den schrecklichen Konsequenzen, die der dann entfaltet hatte, die haben das schon sehr, sehr bald zu spüren gekriegt, dass diese selektive Anwendung ein Problem war. Sie ist aber auch für uns ein Problem. Es gibt ja manche, die sagen, ja gut, so ist es halt eben, wir müssen uns dann halt damit arrangieren auf die eine oder andere Weise. Zum Beispiel Carlo Masala wäre jemand, der hat ja dann auch irgendwann mal in der Zeit tituliert, legal, legitim, egal. Mhm, also man fühlt sich da an diesen Sponti-Spruch erinnert, legal, illegal, scheißegal. Vielleicht war es auch so gemeint, ich weiß nicht. Das ist ein Kurzschluss. Also da muss man einfach sehen, es ist uns egal, das geht eigentlich nur dann, wenn wir entweder Großmacht sind, das sind wir nicht mehr, oder wenn unsere Interessen mit den Interessen der dominierenden Großmächte sich decken. Und das ist auch nicht mehr der Fall. Siehe Grönland. Also schon rein interessensmäßig entspricht uns das nicht. Ich finde diesen Realismus, den jemand wie Carlo Masala oder auch Peter Neumann oder so oder viele andere auch vertreten, ich finde ihn auch moralisch problematisch in gewissen Weisen, weil er eben halt letzten Endes eine Absage an universelle Werte beinhaltet. Für die ist sozusagen die beste Organisationseinheit der Staat. Und da muss man sich fragen, was macht den Staat eigentlich gut? Man könnte sagen, ja, der Staat ist irgendwie effektiver, weil er kleiner ist. Ja, bei Staaten, die 1,2 Milliarden Menschen haben, kann man das eigentlich schon kaum mehr sagen. Dann läuft es eigentlich letzten Endes immer auf ein Homogenitätsargument hinaus. Der Staat ist besser, weil er homogener ist. Und warum ist er homogen? Kann man sozialkonstruktivistisch denken, also es ist eine antrainierte Homogenität, dann gibt es aber keinen Grund, bei der staatlichen Ebene stehen zu bleiben. Das könnte man auch auf eine kontinentale Ebene oder so übertragen.
Also was heißt Homogenität in dem
Also Homogenität Konzept? Heißt deshalb, es ist zum Beispiel, es gibt da irgendwie eine Kultur oder so, die es uns erlaubt, gut Entscheidungen zu treffen, uns einig zu werden über etwas, worüber wir uns auf internationaler Ebene nicht so leicht einig werden. Ja, es gibt da auch irgendwie ein politisches System und so. Und wenn man sagt, das ist letzten Endes nur eine Frage, wie man das angeht, wie man das trainiert, dann könnte man sagen, ja, dann machen wir es doch einfach mal auf Ebene der EU oder auch noch auf kontinentaler Ebene darüber hinaus und so weiter. Und wenn man das aber nicht so sieht, dann ist es ein Argument, das sehr bald an irgendeiner Ebene moralisch problematisch wird, weil es letzten Endes doch irgendwie essentialistisch ist. Also sagt, ja gut, es liegt halt an dieser Kultur per se und dann kommen irgendwelche Überlegenheitskonzepte da rein. Ich will das niemandem jetzt unterstellen, dass man das so präsent hat, aber ich denke schon, dass Realismus immer Gefahr läuft, irgendwo auch eine Affinität zum Ethnonationalismus an irgendeiner Stelle zu zeigen. Nicht in allen Fällen, aber es ist da irgendwie strukturell schon angelegt.
Ja, aber ich meine, wenn man jetzt sagt, also man hat genau dieses jetzt Infragestellen des Völkerrechts sozusagen und zwar nicht aus einer linken kritischen Perspektive, die vielleicht sagt, ja gut, also es gibt hier eine ökonomische Ausbeutung weltweit und eine selektive Anwendung sozusagen und die eigentlich auf den Universalismus pocht, nämlich sozusagen, na, Recht ist keins, wenn nicht alle gleich sind vorm Recht sozusagen und wir halten genau an den universellen Ansprüchen fest, die sind aber auch durch die ökonomische Ordnung werden sie untergraben, sondern jetzt hat man das sozusagen eigentlich aus einer anderen Perspektive oder ich kenne jetzt die Position von Masala nicht genau, aber ne, wo man sagt, ja gut, ja, es, keine Ahnung, also der Hegemon oder nennen wir mal das Beispiel Iran, das ist halt ein Mullah-Regime, also das ist sozusagen ein Regime, das passt uns aus politischen Gründen ja völlig zu Recht nicht, ja, und dann ist es jetzt eben gerechtfertigt, wenn hier auch mal das Völkerrecht gebrochen wird, weil am Ende des Tages am besten noch sozusagen mit dem Versprechen der Demokratisierung, das Mullah-Regime, das wird schon irgendwie stürzen, wenn wir da Bomben draufwerfen, sozusagen, ja. Also was würdest du dem entgegenhalten?
Da nimmt natürlich diese Realismus universelle Argumente in Anspruch. Ja. Das ist natürlich dann eine besonders vertrackte Situation. Genau. Insofern ist das Beispiel gut gewählt. Und dem würde ich entgegenhalten, dieser Bruch des Völkerrechts, diese Doppelstandards, die werden sich irgendwann mal auch in unserer eigenen Politik fortsetzen. Auf die eine oder andere Weise. Entweder, weil wir dann nicht mehr handlungsfähig werden, weil wir nicht mehr glaubwürdig sind. Das wäre sozusagen so eine außenpolitische Problematik, die sich daraus ergibt. Oder auch letzten Endes, weil wir damit dann vielleicht doch auch irgendwann mal grundlegende Werte selber in Frage stellen, die sich dann wieder, die uns dann wieder an anderer Stelle auf die Füße fallen. Also es gibt da recht viel Überlegungen dazu, zum Beispiel zum Kolonialismus, der ja letzten Endes auch irgendwie immer so ein gewaltsames Vorhaben war, das irgendwie durch eine total einseitige rechtliche Betrachtungsweise gerechtfertigt wurde. Und es gibt schon viele Denker, unter anderem auch Hannah Arendt, aber auch natürlich im postkolonialen Bereich, welche die gesagt haben, diese Gewalt, diese Rechtswidrigkeit, die wir im Außenverhältnis ausüben, die fällt uns irgendwann mal im Innenverhältnis auf die Füße. Da trainieren wir Verhaltensweisen an und diese Leute, die sind dann nicht weg, sondern diese Leute, die sind auch in unserem Staat vorhanden. Um vielleicht ein ganz konkretes Beispiel zu bringen, wo man das wirklich zeigen kann, das ist eigentlich die Situation in Israel vor dem 7. Oktober 2023, als es diese Attacken auf den Israeli Supreme Court gab. Und die Netanyahu-Regierung mit ihren Extremisten versucht hat, dieses Gericht zu schleifen. Und nicht nur versucht, sie haben es letzten Endes auch geschafft. Und da gab es schlaue Beobachter in Israel und außerhalb, die haben da schon darauf hingewiesen, dass das passiert, dass hier unsere eigene Ordnung in Frage gestellt wird. Das ist das Resultat dessen, dass wir hier international die Ordnung ständig in Frage stellen. Denn diese Besiedlungspolitik, Besatzungspolitik, die führt letzten Endes zu einem Extremismus. Die begünstigt Extremisten und diese Extremisten, die handeln dann auch im Innern extrem. Wir haben also hier sozusagen einen Boomerang-Effekt. Deshalb ist es also auch jenseits irgendwelcher außenpolitischen Überlegungen aus Perspektive unserer eigenen Demokratie essentiell, dass man sich an das Völkerrecht hält. Eine sehr enge Verknüpfung, will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber sieht man hier ja auch beim Migrationsrecht, nicht, wo sehr schnell Völkerrechtswidrigkeiten, die dann in Straßburg zum Thema werden, sich dann aber auch in migrationspolitischen Maßnahmen im Innern niederschlagen. Und da muss man sich dann auch fragen, wenn da einmal die Menschenrechte auf diese Weise in Frage gestellt werden, beim Migrantenmarkt, das noch von vielen irgendwie halt hingenommen werden, aber wer ist dann die nächste Gruppe? Also die auch diese Infragestellung trifft, denn wenn man einmal die Universalität und sozusagen Unkompromittierbarkeit der Menschenrechte in Frage gestellt hat durch Zweckargumente, warum soll es in einem anderen Fall, warum soll es im nächsten Fall nicht auch so passieren? Also deshalb auch letzten Endes diese auf Eigeninteresse und Großmachtpolitik gegründete Völkerrechtspolitik, die kann auch unsere Verfassungsordnung irgendwo zerstören.
Ja, ich finde das total interessant, aber ich komme sozusagen auch in meinem eigenen Denken da immer wieder in gewissermaßen in Widersprüche, weil ich glaube ich, und wir teilen wahrscheinlich diese Position oder so habe ich dich jetzt in dem Gespräch auch verstanden, auf der einen Seite hält man genau an dem emanzipatorischen Gehalt sozusagen dieses Völkerrechts fest. So, das ist klar, es muss sozusagen eine internationale Gerichtsbarkeit geben. Es gibt sozusagen, es ist eine, wenn man so ganz pathetisch gesagt, eine Verlängerung der Werte der Französischen Revolution, die sozusagen mit Hegel gesprochen Institutionen geworden sind und die sozusagen wichtig sind für eine sozusagen menschenwürdige liberale Grundordnung, wie auch immer, ja. Und auf der anderen Seite als linker und marxistisch informierter Mensch weiß man natürlich sozusagen, es gibt gewissermaßen das Recht, auch in anderen Fällen des Rechts sozusagen, also wenn die Ökonomie so eingerichtet ist, dass Ausbeutung stattfindet, dass Ungleichheit da ist etc. pp., dann kann das auch eine gute Rechtsordnung nie ganz auffangen sozusagen, ja, und es bleibt irgendwo immer, nennen wir es mal, ja, im Moment, die Reichen können sich im Zweifelsfall ein Stück weit rauskaufen, ne, jetzt mal auf so, wenn man es auf der nationalen Ebene sieht oder eben auf der internationalen Ebene, ja, der Hegemon, der in irgendeiner Weise kann auch das Recht brechen, so, ne, und wir haben diese Widersprüchlichkeit im Grundsätzlichen. Und jetzt haben wir eben die Situation, wo das alles ein Stück weit in Frage gestellt, wo wir aber irgendwie festhalten müssen auf der einen Seite, wo aber auch unklar ist, und ich weiß, du hast da ja ein paar Vorschläge, darauf will ich ein Stück weit hinaus. Also, an welcher Ebene müsste man denn jetzt überhaupt ansetzen, wenn man sozusagen an einer emanzipatorischen Perspektive da festhält? So. Ja. Und wer könnten überhaupt Akteure sein da?
Ja. Welche Perspektive gibt es für emanzipatorische Politik, wenn man weiß, dass alles, was derzeit passiert, sehr problematisch ist, aber gleichzeitig auch eigentlich so ehrlich ist und sagt, die universellen Prinzipien, die wir hier zu gewissen Sternstunden mal uns gegeben haben, die sind auch sehr leicht korrumpierbar, sehr oft auch einseitig angewendet, gerade auch die Menschenrechte, auch gerade das Recht auf Demokratie und so weiter, das ist ja oft etwas, was im Windschatten des Imperialismus segelt. Nicht? Da gibt es ein tolles Buch von Hans Joas, der das eigentlich genau zeigt, wie oft das von Imperialismus geprägt ist und so. Und die Frage ist, also gibt es eigentlich sowas wie ein nicht-imperiales Völkerrecht? Das ist natürlich die Gretchenfrage.
Oder wie bewegt man sich in diesen Widersprüchen?
Genau. Richtung? Also die Frage ist letzten Endes, kommt man heraus aus der derzeitigen Großmachtsituation, die jetzt eben geprägt ist von einer Polyzentrie, manche sagen auch, es gibt vor allem die USA und China, aber vielleicht gibt es auch noch ein paar andere Players und so, die da eine Rolle spielen, da kann man sich drüber unterhalten. Und ich denke, eine Mittelmacht wie die Europäische Union würde gut daran tun, zu versuchen, ein näherungsweise universelles Völkerrechtsdenken zu kultivieren, das aber natürlich dann auf einer gewissen politischen Ökonomie basiert sein muss, die tatsächlich Augenhöhe und sowas wie auch Gleichheit, und zwar nicht nur formelle Gleichheit, sondern materielle Gleichheit, sich zum Ziel nimmt. Also das heißt, man muss eine Ordnung etablieren, die tatsächlich auch irgendwie die Mechanismen beinhalten muss, dass die im globalen Süden, dass die globalen Abstände geringer werden. Und wie auch immer man das konzipiert, welche Art von Übereinkommen, Transfers oder Konzessionen da eine Rolle spielen, darüber kann man sich streiten. Aber das könnte auf jeden Fall eine Grundlage sein, auf der auch die Menschenrechte einen ganz anderen Charakter gewinnen und dann nicht mehr irgendwie so die fünfte Kolonne der westlichen Hegemonie sind, für die manche sie betrachten. Ich glaube, das ist ein bisschen unfair, weil es ja auch im globalen Süden viele Bewegungen gibt, die wirklich auch genuin ein Interesse daran haben und das auch schon immer irgendwie gab. Und es ist ja auch nicht nur ein rein europäisches Konstrukt, die Menschenrechte. Aber die Frage ist, kann man sie sozusagen wirkmächtig machen, wenn dann nur auf der Grundlage eines Völkerrechts, dass die Idee oder einer internationalen Ordnung, dass die Idee materieller Gleichheit versucht umzusetzen. Und ich denke, das ist unser großer Fehler in der Vergangenheit gewesen. Wir haben gedacht, wir schaffen irgendwie Institutionen und die materielle Gleichheit, die stellt sich dann automatisch ein und das tut sie nicht. Und es gibt auch Gründe, warum sie das nicht tut und deshalb muss man Institutionen auch letzten Endes schaffen, diese Institutionen derart ändern, bestehende Institutionen so ändern, dass sie materielle Gleichheit zumindest als Ziel konkret in Angriff nehmen können. Und das würde eine neue Grundlage bilden für ein Völkerrecht. Und du hattest noch gefragt, wer sind die Akteure? Ja, also natürlich alle diejenigen Staaten, die nicht sozusagen nicht im Schoß einer Großmacht landen wollen. Natürlich ist es immer so, dass so eine gewisse Rechtstreue, auch eine Offenheit und so korreliert mit schon einer in gewisser Weise demokratischen Innenverfassung. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, das oberste Ziel muss irgendwie so ein Bündnis der Demokratien sein. Das klingt schon wieder total imperial, nicht? Weil Demokratie war ja auch ein Brecheisen, mit dem man imperiale Interessen durchgesetzt hat in den letzten Jahrzehnten. Aber letzten Endes muss man schon sich gucken, wo gibt es Staaten, die kein Interesse haben, auf der Schoßhündchen von China oder von USA oder so zu sein, die durchaus vielleicht für selektive Kooperation bereit sind, aber die letzten Endes schon auch ein Interesse an Autonomie haben. Die EU hat das ja auch schon formuliert, sie wollen autonom werden, alleine können sie es nicht. Aber es gibt auch andere, mit denen man sich dort zusammentun könnte, zum Beispiel in Lateinamerika, zum Beispiel im südlichen Afrika gibt es einige auch durchaus demokratisch regierte Staaten, auch Ghana gehört dazu, auch Nigeria, trotz gewisser Abstriche nicht, da gibt es inzwischen eine Tradition des demokratischen Wechsels und dann natürlich in Ostasien, also Japan, Korea, auch die Philippinen, ne, sind auch ein Land und da muss man, kann jetzt gleich sofort der Einwand kommen, ja, wie ist es mit Milei, der ist natürlich irgendwie der Adjutant von Trump, aber Milei kann auch deshalb so erfolgreich sein in Argentinien, weil er gerade diese Unterstützung durch die USA verspricht, zu der es derzeit kaum eine Alternative gibt.
Wie meinst du das? Also das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Milei ist natürlich jemand, der sozusagen eine Perspektive für Argentinier, die denen es nicht gut geht in vielen Fällen, bietet, indem er sozusagen diese Unterstützung der USA für sich in Anspruch nimmt, weil es dazu keine Alternative gibt. Es gibt keine Institutionen, Mechanismen oder sonst was oder überhaupt Abkommen, die eine wirkliche Alternative zu einer, sagen wir so, platt Finanzierung durch die USA
dort bieten.
Und das muss man irgendwie denen bieten. Das, also man muss das erstmal bauen und denen eine Alternative bieten. Und dann kann man auch die Frage schärfer stellen. Und dann bedeutet es auch etwas anders für Trump zu sein. Dann würde das bedeuten, gegen ein alternatives, auf Gleichheit gebautes System zu sein. Aber wo es das nicht gibt, diese Alternative, ne, man könnte sich jetzt drüber unterhalten, ob Mercosur da schon so ein Weg dahin ist.
Da wollen wir jetzt nicht zu tief reingehen.
Das ist natürlich sehr problematisch, in manchen ist auch ein sehr problematisches Abkommen, aber letzten Endes man muss irgendwie Alternativen bieten. Ne?
Aber jetzt mal auch nochmal so ein bisschen provokativ gefragt, weil wenn ich sozusagen auch deine Grundprämissen alle zusammennehme, die ich alle hervorragend finde, dann ist ja für mich aber schon am Ende die Lösung sozusagen jetzt ganz überspitzt gesagt, na gut, dann braucht man halt einen demokratischen Sozialismus und der ist das Einzige, der gewissermaßen auch dann die Universalität des Rechts sozusagen garantiert und vor allem weltweit so, ne? Also das ist jetzt mal, um es mal ganz provokativ zu sagen.
Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, ja. Ich würde nicht so weit gehen und zu sagen, und auch, weißt du, auch um da nicht irgendwie gleich ganz, ganz viele zu verlieren und zu sagen, das ist die einzige Möglichkeit. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist eine Wirtschaftsordnung, in der es nicht einzelnen Akteuren oder wenigen Akteuren gelingt, die Politik zu monopolisieren, weil sie so einflussreich geworden sind. Ich meine, man kann das einfach auch zeigen bei den USA, die Asset Managers, was für eine Marktkonzentration da geschehen ist, sodass die eine unglaublich machtvolle Position bekommen haben. Und wie sehr auch einzelne Unternehmen mittlerweile auch die Kapitalmärkte dominieren, was denen natürlich eine unglaublich machtvolle Position verschafft und so. Das darf nicht geschehen. Es darf nicht passieren, dass irgendjemand dominant wird. Wie das auch immer gemacht werden kann, ob durch ein viel, viel härter angewendetes Wettbewerbsrecht oder eben auch durch neue Formen von ich würde mal sagen, Eigentümerschaft, irgendwie Community-based, Commons oder so. Das ist eine Frage, da kann man sich drüber unterhalten und da würde ich auch echt sagen, da braucht man auch vielleicht ein gewisses Experimentieren.
Vielleicht auch mal wieder eine richtige Sozialdemokratie sozusagen.
Ja, das ist die Frage, wer das verkörpern könnte.
Lass uns vielleicht jetzt am Ende nochmal auf ein konkretes Thema gehen, wozu du dich auch einfach wahnsinnig viel geäußert hast, nämlich zur Staatsräson und vor allem aber auch zur Frage um Gaza. Wir haben jetzt hier bei Jacobin gerade ein Heft zu Palästina gemacht und wir sind ja jetzt gerade in einer Situation, wo man eigentlich sagen muss, die Situation in Gaza ist nach wie vor verheerend. Wir haben sozusagen jetzt eine Anklage der israelischen Regierung, nicht erst seit gestern, aber jetzt schon länger laufend sozusagen, wo es klar um einen Genozid geht. So. Und da würde mich jetzt auch nochmal interessieren, es ist ein bisschen ruhiger geworden, habe ich das Gefühl, in Deutschland medial, wie auch immer. Ja. Aber wie ist da jetzt auch juristisch deine Perspektive drauf? Also wird es da zu einer Verurteilung kommen? Und jetzt, wir haben jetzt ganz viel in der Theorie auch über diese ganzen Widersprüche gesprochen. Ist es sozusagen vorstellbar, dass da wirklich eine Gerichtsbarkeit, sagen wir erstmal von israelischen Politikern stattfindet? Oder eine Verurteilung, um es konkret
also,
zu sagen.
Was ich für möglich halte und zunehmend auch für wahrscheinlich ist, dass der internationale Gerichtshof gewisse Aspekte des Gaza-Kriegs als Genozid erkennen wird. Natürlich ist es immer extrem schwer, Gerichtsurteile vorherzusagen. Das kann niemand so richtig machen, aber es besteht zumindest die Möglichkeit und die Wahrscheinlichkeit. Wenn man sich die Rechtsprechung anguckt, die bisherige, sehr genau müssen wir natürlich den Myanmar-Fall da beobachten. Danach sollte man sich eigentlich nochmal drüber unterhalten, in welche Richtung das geht. Aber meine Hoffnung gründet auch in gewisser Weise darauf, dass der internationale Gerichtshof, wenn man seine Rechtsprechung anschaut, eigentlich gesehen hat, dass er und eigentlich schon lange verstanden hat, dass er nicht das Gericht einer hegemonialen Struktur sein kann, sondern dass er letzten Endes Vorbote sein muss dieses Völkerrechts dergleichen, das ich vorhin skizziert habe, also eines wirklich universalistischen Völkerrechts und alle die Entscheidungen, die er in der Vergangenheit, jetzt in den vergangenen Jahren getroffen hat, waren ja eigentlich überraschend progressiv. und gingen eigentlich voll in diese Richtung. Und das Entscheidende ist auch, sie sind mit überwältigender Mehrheit dort gefällt worden. Ja. Also von daher könnte sich das durchaus fortsetzen, dass man dort auch eine entsprechende Entscheidung kriegt. Die Frage ist natürlich, was macht man daraus? Die Länder werden sich überlegen müssen, wie reagieren sie darauf? Und dann muss man wirklich sagen, das könnte wirklich zu einem Lackmustest sein, ob gerade europäische Länder gewillt sind, aus der amerikanischen Vereinnahmung herauszukommen und sich sozusagen zu präsentieren, auch als ein irgendwo glaubwürdiger Partner für eine nicht großmachtorientierte internationale Ordnung. Das ist die wichtige Rolle, die da sozusagen auf der Makroebene Gaza zukommt. Jetzt mal ganz abgesehen von dem, was das natürlich bedeutet für die Menschen, die dort sind, die dort leben.
Sehr, sehr spannend. Und vielleicht noch eine letzte Frage, weil ich meine, wir haben jetzt hier in Deutschland ja auch nach innen, müssen wir jetzt nicht nochmal in aller Ausführlichkeit darauf eingehen, aber mit der Staatsräson natürlich auch gesehen, wie hier nach innen ja sehr schwierige, problematische Entscheidungen getroffen wurden, wo Meinungsfreiheit oder sozusagen auch Grundrechte ein Stück weit auch eingeschränkt wurden im Zuge sozusagen der Proteste gegen diesen Krieg und so weiter. Und was wir jetzt ja aber auch sehen, Deutschland ist einer der größten Waffenexporteure auch an Israel und in diesem Krieg gewesen. Und müsste man nicht da auch sagen, dass das, wenn also ich bin jetzt kein Jurist, du musst das jetzt erklären oder mich richtig stellen, falls ich jetzt was Falsches sage, aber wenn wir jetzt eine Anklage bekommen der israelischen Regierung, eine Verurteilung, ja, und Deutschland da auch als Mittäter sozusagen einfach dann de facto eingestuft wird, ist es dann vorstellbar, dass auch hier deutsche Politiker dann zur Verantwortung gezogen werden?
Das ist möglich. Das waren jetzt mehrere Fragen, glaube ich, in einem, wenn ich so ein bisschen abschichten darf. Erstmal, was du sagst, zur Staatsräson. Ich glaube, man muss die Staatsräson durchaus vor dem Hintergrund dieser politischen Ökonomie nach 1990 verstehen, die ich vorhin geschildert hatte. Also durch die Staatsräson hat Deutschland sich letzten Endes sozusagen als treuer Partner im westlichen Staatensystem erwiesen. Das war ja letzten Endes die Eintrittskarte, die Deutschland sozusagen lösen müsste oder gelöst hat, als man die Wiedervereinigung wieder hatte. Das ist ja alles dieser Kontext auch des Historikerstreits, der kurz vorher schon sich zutrug und aus dem heraus man dann also durch diese Staatsräson sozusagen glaubwürdig sich von seiner Vergangenheit abwendete und gleichzeitig so Glaubwürdigkeit für eine Zugehörigkeit zum westlichen Staatenblock sozusagen erkauft hat. Das ist jenseits des Themas historische Verantwortung, das natürlich enorm wichtig ist, eine wichtige politökonomische Funktion gewesen von dieser Staatsräson. Und man sieht jetzt gerade an der Staatsräson, wie schwer Deutschland sich eigentlich tut, von diesem bisherigen westlich dominierten Staatensystem oder dieser internationalen Ordnung sich zu verabschieden gewisser Weise. Und ich denke auch, dass wir da noch längst nicht über den Berg sind, auch wenn vielleicht die öffentliche Diskussion inzwischen wesentlich differenzierter ist, als das unmittelbar nach dem 7. Oktober 2023 der Fall war. Es gibt da noch immer unglaublich starke Interessen, die ja immer wieder versuchen, sozusagen das doch zu bekräftigen. Jetzt gibt es diesen Vorstoß der hessischen Landesregierung, da gewisse Dinge unter Strafe zu stellen. Und jetzt jenseits der verfassungsrechtlichen Sache, das zeigt einfach, wie sehr man daran festhält.
Also nur um es für die Zuschauenden klar zu machen, also da geht es um den, mit der hessischen Landesregierung geht es um From the River to the Sea,
nee,
oder?
Nee, es geht darum, dass das Infragestellen der Existenz Israels bestraft werden soll.
Genau, ja.
Also eine Ausweitung der Strafbarkeit, die wahrscheinlich in Karlsruhe scheitern wird, wenn es mit rechten Dingen zugeht. Aber das zeigt einfach, wie sehr man dadurch versucht, eigentlich auch inzwischen autoritär zu denken. Vielleicht auch, weil man sieht, man hat irgendwie so bei der öffentlichen Meinung verloren. Es gibt da einfach immer weniger Überzeugungskraft und deshalb muss man es eben halt mit Gewalt mehr oder weniger oder mit dem Mittel des Rechts durchsetzen, ja, auf autoritäre Weise und so. Und das zeigt sich schon. Und natürlich ist das irgendwo auch entscheidend dafür, wie Deutschland sich positioniert in so einem internationalen Kontext, ob man wirklich weiterhin bei einer Großmachtpolitik mitmacht und dann letzten Endes irgendwie sich da in der Schlepptau der USA begibt, was nicht immer zu unserem Vorteil sein kann. Und oder ob man sozusagen eine davon emanzipierte autonome Politik betreiben möchte. Dafür ist dieses Thema ganz entscheidend. Das kann für Deutschland auch sehr stark irgendwann mal auch zu einem Entscheidungspunkt kommen, wenn zum Beispiel nicht nur Israel eine gewisse Verurteilung kassiert, sondern Deutschland selbst. Deutschland selbst ist ja von Nicaragua verklagt worden. Genau. Und das kann durch, also als Nicaragua uns verklagt hat, dachte ich, naja, okay, forget it. Es gibt auch eine Reihe von juristischen Problemen, die noch weiterhin nicht gelöst sind. Nicht, ob man da so quasi über auch das, was Israel tut, so indirekt entscheiden kann in einen Prozess, in dem eigentlich nur Nicaragua und Deutschland sich gegenüberstellen. Das sind jetzt alles Details, da muss man nicht drauf eingehen. Aber ich halte inzwischen eine es nicht mehr für so ausgeschlossen, dass Deutschland da auch ein paar Schrammen abkriegt oder zumindest oder vielleicht sogar auch den Prozess auf ganzer Linie verliert.
Was würde das heißen dann?
Das also würde bedeuten, spekulativ jetzt, ja, genau. Wenn es dazu käme, dann müsste Deutschland natürlich absolut seine Politik ändern. Will es nicht eigentlich absolut unglaubwürdig dastehen? Und dann wäre auch diese Frage einer europäischen Autonomie und einer internationalen Ordnung, die sich gegen eine Beherrschung durch die Großmächte wendet, eigentlich nicht mehr realistisch. Also zumindest könnte Deutschland da nicht mehr ohne weiteres dran teilnehmen, weil das natürlich ein Punkt ist, den alle beobachten, der dann einem immer wieder, in vielen Fällen auch da, wo man es nicht vermutet, auf die Füße fallen wird. Und übrigens, man dachte schon letztes Jahr, man hätte zumindest im Verfassungsrecht die Voraussetzungen geschaffen für eine, ich würde mal sagen, eine konsequentere Anwendung des Völkerrechts. Und das war diese Entscheidung zum Rammstein, zu Rammstein, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, also wir müssen im Prinzip auch das Völkerrecht beachten, wenn Drittstaaten, mit denen wir zusammenarbeiten, das brechen. Das ist letzten Endes unsere verfassungsmäßige Verpflichtung. Ja. Die Grundrechte.
Es geht um die Militärbasis.
Genau, die Grundrechte sind verlängert in dem Völkerrecht. Also wenn die USA irgendwelche Eingriffe von Rammstein ausfliegen, die völkerrechtswidrig sind und wir haben darüber gewisse Entscheidungskompetenzen, dann ist das auch eine Frage unserer Verfassung, nicht nur des Völkerrechts, wie wir uns dazu positionieren. Allerdings ist dann in diesem Urteil direkt eingebaut worden, ein gewisser Rabatt für Bündnispartner. Ja, also man kann davon ausgehen, dass Bündnispartner sich an das internationale Recht halten. Nein, das können wir ja heute nicht mehr, wo die USA sich eigentlich von dieser Ankerfunktion des Völkerrechts verabschiedet haben. Und leider gab es dann auch inzwischen eine Entscheidung, wo das Bundesverfassungsgericht die Hürde für Palästinenser, die sich gegen die Waffenlieferung nach Israel wehren wollen, so hoch gesetzt hat, was zum Beispiel die Anforderungen an den Beweis betrifft, dass sie auch wirklich von deutschen Waffen betroffen sind, dass das eigentlich theoretisch geworden ist. Also dass dem die Effektivität, diese Rechtsprechung die Effektivität beraubt worden ist. Und auch das ist schon so ein Punkt, wo man wieder sieht, wir sind nicht konsequent und wir müssen das irgendwie klarer hinkriegen.
Ja, ich glaube, mit diesen ganzen Widersprüchen müssen wir sozusagen weiter alle umgehen, sowohl als wirklich Jurist, der das genau beobachtet, als auch als, ja, weiß nicht, Journalist und die politischen Akteure sowieso. Aber es ist, glaube ich, deutlich geworden, es gibt quasi, man muss daran festhalten, und das fand ich jetzt auch interessant, nochmal den Bogen zu schlagen von unserer eher abstrakteren theoretischen Diskussion zu dem konkreten Fall Gaza, weil da sieht man es ja sozusagen, dass es durchaus extrem wichtig ist, dass es, wie es existiert und wie sozusagen jetzt gerade da auch möglicherweise progressive Rechtsprechung stattfinden kann, ja. Aber Matthias, ich glaube, du musst dann einfach irgendwann nochmal wiederkommen, wenn sich das alles entwickelt hat, und dann machen wir nochmal eine Auswertung.
Kannst mir sagen, wo ich überall falsch lag.
Vielen Dank fürs Gespräch. Ja.